Ein kurzes Disclaimer, bevor diese Folge beginnt. Bei der Aufnahme gab es ein paar Schwierigkeiten mit dem Audio-Track von Fritz und es hört sich eben etwas belächelt an. Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß mit der folgenden Episode von Commander Kompass und man hört sich.
Herzlich willkommen und hallo zum Commander Kompass. Wir kommen heute aus der Vergangenheit zu euch. Und zwar auf zwei verschiedene Arten. Zum einen, weil wir diese Folge natürlich in unserer Gegenwart, aber eurer Vergangenheit aufnehmen, so wie wir es immer tun. Aber auch, weil wir einen Blick wagen zurück heute in die ganz frühen Tage des Commander-Formats, um eben so ein bisschen zu schauen, was sich verändert hat. Und was dieser Blick zurück aussagt über die langfristigen Trends im Format. Ich bin hier mit dem Freddy und mit dem Jochen. Hi, freut mich, euch wieder hier zu haben, Jungs.
Servus.
Hi.
Unsere erste Folge, die wir zu dritt aufnehmen, dieses Kalenderjahr, glaube ich, ne?
Ja. Letzte Woche war bloß ich und Jochen.
Und den Jahresausblick haben wir heimlich noch letztes Jahr aufgenommen.
Wir sind ja Zeitreisende.
Genau, mit der Spekulation, dass die Phyrexianer kommen, noch bevor wir wussten, dass das gespoilt wurde. Ne? Also Credibility 3x3 von Freddy an dieser Stelle. Oder war es Jochen? Ich weiß gar nicht mehr, wer von uns das spekuliert
hat. Ich weiß es auch nicht mehr, aber jetzt habe ich halt wieder eine ganz andere Angst, dass sie alle unrühmlich umbringen. Aber das ist ein anderes Thema. Zumindest
eine Alternative könnte man auch sagen, dass es nur die Hülle von Warden Klecks ist und Alice Norn das managt, um die Körper durch verschiedene Planes zu schicken. Und wir den Anfang finden.
Hast du Hölle oder Hülle gesagt gerade?
Beides.
Ah, Hölle ist nämlich ein guter Segue. Und zwar tauchen wir ab in die Hölle, in die Unterwelt des Commander-Formats, in die Geschichte zum Anfang der heutigen Folge, also in den Unterbauch. Und das könnte jetzt insbesondere interessant sein für die neueren Spieler, die das gar nicht wissen, dass früher das Internet noch komplett anders funktioniert hat als heute. Da gab es nämlich noch weniger Content Creator und es gab noch keinen EDA-Track und es gab auch noch keinen Twitter. Aber es gab Internetforen, also wir reden jetzt von der Zeit, ja, 2007 bis 2012 vielleicht, als das Format gerade so aus den totalen Fringes so ein bisschen in den Mainstream gekommen ist. Also die ersten Precons waren, glaube ich, 2011, ne?
Ich glaube auch,
ja. Also um den Dreh rum wurde Commander langsam so ein bisschen von Wizards anerkannt und damals, da ist eben auch die Technologie war noch ganz anders damals. Es gab noch kein Machine Learning und keine Webcrawler, die man durchs Internet laufen lassen konnte, wie jetzt die EDH-Rack-Leute das machen, um überall die Decklisten abzugreifen. Sondern was die Leute gemacht haben, die haben sich im Internetforum getroffen, MTG Salvation hieß das. Das war damals so das große Magic-Forum, weil die offiziellen Wizards-Forums einfach Quatsch waren. Und haben da einfach in der Community abgestimmt, was sind jetzt die besten Karten im Commander-Format. Und hatten dann so eine Top-50-Liste. Und ja, wir haben in diese Liste mal reingeguckt. Ein bisschen in die Vergangenheit sind wir gereist. Und das ist ganz amüsant, weil da stehen ziemlich witzige Karten drauf teilweise.
Ja, das sind die Top 50 stärksten. Und um eine habe ich mich mit Fritz auch schon privat geschnitten, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass die überhaupt drauf war.
Es waren halt andere verrückte Zeiten. Das sieht man bei der Liste ziemlich gut.
Ja, Jochen, gib uns doch mal die Ehre, was damals eben ja von vielen Leuten als die besten Karten im Format erachtet wurden.
Dann nehme ich mal was, womit meine bevorzugten Farben immer so ihre Problemchen haben, nämlich Card Draw, und nehme mir ein Artefakt, Mind's Eye. Das kostet 5 und sagt, immer wenn ein Gegner eine Karte zieht, dann darf man 1 bezahlen, also beliebig, und wenn man das macht, darf man auch eine Karte ziehen. Das war mal vollkommen legitimer Card Draw für Farben, die das halt nicht können. Zum Beispiel Weiß oder Rot konnte es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so gut.
Oder sogar in grünen Decks wurde die damals gespielt, weil das Einzige, was du sonst hattest, war Harmonize. Also das war noch in der Zeit, wo Grün jetzt nicht den Ballistic Card Draw hatte wie heutzutage.
Aber dafür schon viel Mana.
Und viel Card Draw war eben auch Creature-basiert und die wollten einfach ein anderes Outlet haben als nur Kreaturen, weil auf das konntest du auch nicht immer setzen. Also war da auch Mind's Eye ganz gut.
Ich meine, würdet ihr Mind's Eye heutzutage noch in irgendeinem Deck spielen?
Nee.
Habt ihr das in irgendeinem Deck noch drin?
Nee, aus einem ganz einfachen Grund. 5 Mana, um erstmal nichts zu machen. Und das ist, glaube ich, das große Problem an der Karte, weil wenn das Ding in irgendeinem Kreuzfeuer zerstört wird oder du eh schon hinten bist und dann wird es zusätzlich zerstört, bist du meistens in einer Position, von der du nicht mehr aufholen kannst. Wenn du aber ein Deck spielst, das konstant mit kleinen Value Engines und hier mal da was bekommt, dann brauchst du sie nicht mehr. Und ich glaube, das Format ist einfach dadurch, dass es schneller wird, darüber wir später nochmal eingehen würden, effizienter und vor allem Strategien mehr fokussiert werden, sehe ich so eine offene Karte, die erstmal nichts tut, nicht mehr. Nicht, weil es theoretisch eine schlechte Karte ist, sondern weil sie sich einfach nicht mehr gut ins Format spielen lässt.
Das ist tatsächlich auch mein Gedanke. Ich hatte bis vor kurzem, hatte ich Mind's Eye tatsächlich noch in einem Deck von mir, das ich richtig, richtig lang nicht mehr gespielt habe. Das habe ich auch nur bemerkt, weil ich das jetzt in ein Jared Cathalion Deck umbauen möchte. Und ich habe die sofort gecuttet, weil es gibt einfach bessere Sachen mittlerweile. Und gerade das, was du sagst mit dem Diversifizieren von Strategien, um das schon mal vorzugreifen, das ist da, glaube ich, das spielt da eine große Rolle. Du hast mittlerweile nur noch sehr wenige Decks. Und in der Frühzeit von Commander war das häufiger so, dass du so ein bisschen good-stuffigere Strategien hattest. Und eine good-stuffige Strategie halt irgendwie in einem Rakdos-Deck beispielsweise, die hat halt gerne Mind's Eye gespielt, weil es nicht so viele andere Möglichkeiten gab, Card Advantage zu generieren. Heutzutage kannst du halt viel mehr über irgendwelche Reanimation-Loops machen oder über die, eben so, dass Wizards jetzt mehr so Designs gemacht hat, wie eben Anje Falkenrath, die halt, also da brauchst du kein Mind's Eye, wenn du die hast. So. Und das gab es damals halt nicht. Damals hattest du den OG Rakdos, mit dem hast du angegriffen und er hat dir die Hälfte deiner Kreaturen weggeopfert. Also, das waren einfach andere Zeiten.
Ja, das ich muss auch dazu sagen, dass viele von diesen Karten für mich persönlich ja auch eine Zeitreise sind, weil ich ja erst vor 2,5 Jahren überhaupt mit Commander angefangen habe und davor eine riesenlange Magic-Pause hatte. Aber ich muss sagen, Mind's Eye hätte ich auch, als ich dann wieder angefangen habe, nicht in meine Decks gepackt. Und ich habe das aus archivarischen Gründen, habe ich ein Exemplar bei meinen Artefakten rumliegen. Ich habe noch nie das Verlangen verspürt, das irgendwo einzubauen.
Weißt du, was ich aber echtes Verlangen habe, öfters einzubauen? Ich finde es nämlich auch mal schön, wenn eine Karte auf diesen Ding ist, die ich auch heute noch spiele. Und das ist der Inferno Titan. Roter, der 6-Mana-Riese, der, wenn er das Spielfeld betritt, 3 Schaden schießen kann und verteilen, wie er möchte. Also ich kann 3 Ziele jeweils 1 Schaden geben, 2 Ziele 2 Schaden, 3, 1 Ziel 3 Schaden, je nachdem, wie ich möchte. Und für ein Rot erhält der plus 1 plus 0. Und dieser Effekt, dass er Schaden schießt, wird nicht nur ausgelöst, wenn er das Spielfeld betritt, sondern auch, wenn er angreift. Das habe ich nämlich bis heute immer noch in meinem Torbrand-Deck, ganz einfach auf den Grund, weil Torbrand ganz lustig mit diesen Schadenaufteilen funktioniert.
Ja, da ist der halt auch geil, auf jeden Fall.
Aber auch, weil Kreaturen ja jetzt sehr oft in diese Utility-Nische fallen. Und es werden auch mittlerweile, denke ich, viel mehr Hate-Bears und Karten gespielt, die da sind, um gegnerische Strategien zu verhindern. Und der Inferno-Titan dadurch kann ganz gern mal 2 bis 3 von denen abschießen, weil meistens haben die jetzt nicht die stärkste Statline oder die Decks, die die spielen, buffen die ganz wenig und die bekommen nur ganz wenige +1/+1 Effekte und so. Und da kann er auch immer noch als Kreatur dienen, die dich aus so einer Situation rausbekommt. Plus, wenn man jetzt auch viel Mana in Rot machen kann, ist er auch noch ein Mana-Outlet. Also der tickt ja echt immer noch viele Boxen.
Also ich finde, der Inferno Titan ist eine Karte, die definitiv auch heute noch spielbar ist. Sie ist aber wirklich keinesfalls krass. Ne? Also wenn jetzt, also es ist eine gute, stabile Karte. Ich denke aber, dass sie jetzt definitiv kein roter Staple ist. Er ist vielleicht der fairste Titan. Den Sun Titan, der ist ja nach wie vor ein Staple. Und Primetime ist immer noch gebannt, vermutlich zu Recht. Vielleicht mittlerweile könnte man ihn unbannen, aber das ist mal eine Diskussion für eine andere Folge. Der Inferno Titan ist stabil, aber er ist jetzt nicht super geil. Damals war er definitiv eine der besten roten Kreaturen, die du haben konntest für 6 Mana. Jochen, du bist doch ein bisschen der Giant-Experte bei uns. Spielst du den in deinem Giant-Deck?
Natürlich habe ich den in meinem Giant Deck, aus genau dem Grund, weil er halt immer noch nicht schlecht ist und weil es ein Giant ist. Und bei mir hat er halt bei Brian Stoutarm noch den Vorteil, dass bevor ich den werf, er sich noch richtig schön hochpumpen kann. Das heißt, der ist schon noch ein gefährlicher Titan. Ich finde sowieso, die Titanen sind schön designed eigentlich. Also wenn man jetzt mal vom Grünen absieht, der war offenbar nicht so gut designed. Das sind einfach schöne Karten, die man sich anschauen kann. Da versteht man das Konzept dahinter. Und ich glaube aber, wenn die heute gemacht würden, wären die absurd stark wahrscheinlich,
wenn man sagen würde. Nein, ich glaube nicht mal, dass die stärker werden, weil ich glaube, sehr viel hat sich nämlich wirklich an die Designs gerichtet, und wenn man auch in andere Magic-Formate schaut, da sind manche dieser Titanen oder halt insbesondere der Primeval-Titan halt immer noch der Titan.
Ich glaube auch, dass sie sind gar nicht mal so viel stärker als die Kreaturen, die Wizards heutzutage printet. Schlicht und einfach auch, weil Wizards ja immer noch auch für Standard druckt. Aber sie sind im Kontext vom Commander-Format nicht mehr so sehr die Powerhouses, die sie mal waren. Also ich habe jetzt noch nie einen, oder lange schon nicht mehr das Gefühl gehabt, ich habe jetzt ein richtig großes Problem, weil mein Gegner spielt einen von den Titans. So, die sind durchaus gut. Der Weiße kann auch echt nervig sein. Aber keiner von denen ist so, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt eine richtig ernstzunehmende Threat, die ich beantworten muss oder ich sterbe.
Nee, sind aber, finde ich, also das meinte ich, das sind, also dass sie immer noch spielbar sind und dass sie gleichsam ihren Ruf noch verteidigen können, ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass halt so ein Cycle gut designed ist einfach, weil ja bestimmte Karten Zeitlosigkeit erhalten, weil sie eben von vorne bis hinten durchdacht sind. Und man merkt ja auch, wenn jetzt eine Karte super schlecht oder viel, viel, viel zu stark ist, dann schießt die halt nach oben oder unten total aus der Statistik raus. Aber die sind halt stabil und jetzt immer noch spielbar.
Vielleicht ist das ein guter Moment, um zur nächsten Karte zu kommen und einfach nochmal wirklich als Erinnerung an alle, um zu erklären, warum Freddy jetzt vielleicht gleich ausflippen wird. Diese Karte galt als eine der 50 besten weißen Karten im Commander-Format. Und es handelte sich um die Original Akroma, Engel des Zorns, 5 Mana, 3 Weiße, also insgesamt 8 Converted Mana Cost, 6/6 fliegend und auch einen Haufen Fähigkeiten, genauso wie die neueste Akroma aus Commander Legends. Die Original Akroma hatte fliegend, First Strike, Wachsamkeit, Trampeln, Eile und Schutz vor Schwarz und Schutz vor Rot. Ich denke, es ist klar, dass das heute nicht mehr das Finisher Powerhouse ist im Vergleich mit dem ganzen Zeug, was es mittlerweile so gibt. Aber das war's wohl mal.
Ja, und ich konnte mir da halt einfach echt super schlecht vorstellen, wie das war, weil jetzt halt muss ich überlegen, wenn ich da zu dem Zeitpunkt Commander gespielt hätte, hatte ich halt so, auch schon so viele Optionen, quasi eine Combo-Route zu gehen oder andere Möglichkeiten, Spiel zu beenden von Elfenlords. Itsuri gab es ja damals schon. Und ich sehe einfach diese Karte und merke einfach nicht, wo kann das mithalten, auch nicht als Control-Finisher. Und da frage ich mich halt einfach dann trotzdem wirklich, wie hat aktiv es Meta damals zu der Zeit ausgeschaut, weil ich selbst mit dem Kartenpool von damals habe ich keine Ahnung.
Was ganz interessant ist, glaube ich, an dieser Akroma, und das erklärt auch ein bisschen die Debatte, die wir um sie herum hatten, also die Debatte war für unsere Hörerinnen nochmal, um das zu wiederholen, ob wir überhaupt diese Akroma in der Folge erwähnen wollen, als Karte, die mal als gut gegolten hat, oder ob wir damit riskieren, dass wir jegliche Glaubwürdigkeit verlieren, was Kartenevaluationen angeht, weil es ja wirklich, also es ist fast nicht mehr vorstellbar, aber man kann sich das so ein bisschen zurückdenken, es ist die Zeit zwischen 2007 und 2010.
Wir cranken that Soldier Boy.
Damals ist es, genau, und damals ist es auch noch eben, also quasi, es gab noch keine Unified Commander Meta, ja, die wirklich miteinander auch auf eine Art und Weise im Kontakt war und sich gegenseitig, sage ich mal, intellektuell stimuliert hat, so wie heute das der Fall ist, sondern es waren einfach diese Leute in diesem Forum, und in genug Kreisen war die Akroma, galt die als gut genug, dass die eben ein guter Finisher ist. Und ich meine, als ich angefangen habe mit Commander, ich hatte damals auch ganz zu Anfang 2012, 2013 ein Gahichi-Deck, dieser Und da habe ich Akroma gespielt, zusammen mit einem Haufen Damage-Doubler und zusätzlichen Combat-Steps. Und sie war auch nicht so schlecht, weil tatsächlich sie gar nicht so einfach umzubringen ist, dadurch, dass sie Schutz hat vor zwei Farben, die sehr viel Removal spielen.
Steht die Akroma nicht auch so ein bisschen, also ich habe damals ja nicht gespielt, aber es gibt ja trotzdem so die Geschichte vom Battlecruiser Magic, was ja dann Commander ist, oder längere Zeit, wo so gespielt wurde, dass man halt auch einfach die riesengroßen Klopper spielt, die man gar nicht gebrauchen kann in schnelleren Formaten, aber es ist halt in Commander war halt alles ein bisschen langsamer, ich meine, jetzt ist es auch immer noch langsamer als zum Beispiel in Standard, aber das ist halt einfach vielleicht auch eine Spielphilosophie, die es heute gar nicht mehr so arg gibt, außer jemand kommt vielleicht ganz neu dazu oder sagt für sich, das ist genau das, was mich immer angesprochen hat und wo kann ich denn sonst einen 8-Mana-Engel spielen und den einfach nur querdrehen und jemanden damit kaputt schlagen, außer in Commander.
Ich glaube auch, dass es sehr viele Leute damals gab, die die Akroma gespielt haben. Zum einen, weil sie halt auch super cool fanden in der Story. Das hast du ja auch schon gesagt als Vermutung, Freddy. Zum Zweiten, es war lange Zeit, in meiner Erinnerung war das sehr, sehr lange Zeit, die Kreatur mit den meisten verschiedenen Abilities in ganz Magic. Also mittlerweile gibt es ja sehr viele Karten, die wirklich einen Haufen verschiedene Rorak. Evergreens haben. Aber, ja genau, der beste Boy. Aber Akroma war lange Zeit die Karte, die wirklich herausstach, weil sie ein Body war mit so vielen verschiedenen Fähigkeiten drauf. Und zu der Zeit war das auch einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Also es ist auch einfach nach wie vor so, auch heute noch, wenn du eine Akroma billig auf dein Board kriegen kannst, durch irgendwelche Cheatereien oder was auch immer, das ist schon, finde ich, immer noch erstmal eine Ansage. Es ist halt nur, es verblasst ein bisschen im Vergleich zu Eldrazi Titans oder was auch immer es für Disgusting Zeug gegeben hat in der Geschichte der Magic seitdem.
Die ist ja auch eigentlich in einem Kalia-Deck ziemlich cool, aber Kalia wiederum ist ja auch von der Zeit so ein bisschen überholt worden. Also der eine Commander, stimmt, der dir alle Engel einfach so aufs Feld werfen kann.
Kalia war der Horror-Commander mal damals zu dieser Zeit an der ersten Precon-Generation.
Aber wird halt nicht mehr so häufig gespielt inzwischen und man vielleicht ist da auch einfach eine Verbindung, nicht so quasi eine Magic-Nahrungskette. Wenn ein Glied ausfällt, dann wird halt auch das nächste beeinflusst.
Ja, wenn wir schon über Nahrungskette reden und eine grüne Karte, dann nehmen wir doch auch mal die grüne Karte, die repräsentativ ist. Und das ist der Deadwood Tree Folk. Es ist ein 6-Mana, ich hab's mit den 6-Mana-Kreaturen heute, Tree Folk mit Vanishing 3. Das heißt quasi, nach 3 Runden wird diese Karte geopfert. Es sei denn, man kann noch irgendwelche Vanishing Counter drauf proliferaten, um sein Leben artifiziell zu verlängern. Aber das möchte man eigentlich nicht, denn wenn der Deadwood Treefolk enters the battlefield or leaves the battlefield, return another target creature card from your graveyard to your hand. Das ist eine Karte, die durchaus interessant ist, finde ich noch, weil 6 Mana, es Feld betreten, eine Kreatur aus dem Friedhof zurückholen und Feld verlassen, wieder eine zurückzuholen, ist eigentlich ein solider Effekt. Doch ich denke, der wurde nicht nur outclassed von Karten wie Green Warden of Murasa, die halt einfach besser sind, weil sie nicht die Beschränkung haben von nur, dass es nur eine Kreatur ist, sondern dass dieser
Effekt und kein Vanishing.
Und kein Vanishing.
Was auch noch ein Vorteil ist. Ja,
vielleicht manchmal
noch. Und einen besseren Body, glaube ich, ne? Der Deadwood, wie stark
3-6.
Ist der Deadwood? 3-6. 3-6. 3-6, ja, 6,
finde ich. Aber ich denke auch, weil diese Effekte waren teilweise halt sehr schwer zu bekommen. Eternal Witness gab es, ja. Und vielleicht noch den Emerald Charm, aber selbst Regrowth ist eine Karte, die heute 20 Cent wert ist. Holt ihr für 2 Mana Sorcery, holt ihr eine Karte aus dem Friedhof auf die Hand. Mit diesen Effekten waren sie sehr lang vorsichtig. Die war mal gebannt in Legacy. Sie war auf der Reserved List und wurde dann 2002 von der Reserved List mit Demonic Tutor genommen. Und Effekte wie diese wurden einfach aus Angst, dass sie zu stark sind für die Formate, lange nicht geprintet. Und selbst die zur Verfügung waren, wie Regrowth, waren damals nicht leicht zu bekommen, weil das letzte Printing war halt europäisch Unlimited und vorher Beta, Alpha und Summer Magic. Bis es halt dann eben als Karte verfügbar wurde in anderen Möglichkeiten, beziehungsweise einfach nicht mehr wirklich so gespielt worden ist. Und ich denke, das trägt auch dazu bei, dass dieser Deathwalk Treefolk einfach ein gutes Stand-in für diesen Effekt war.
Ja, also ich denke auch, dieser Deathwalk Treefolk, ich meine, das muss man immer so ein bisschen in Erinnerung behalten. Wir gehen jetzt von der Liste aus, die von wirklich vielen Leuten eben gemeinsam gestaltet wurde, wo Deadwood Treefolk eine der Top 50 grünen Karten war. Und das ist heutzutage einfach bei aller Liebe, auch wenn ich den Deadwood Treefolk echt gerne mag und ich habe den auch gerne gespielt zu dieser Zeit damals, der ist nicht mehr eine der Top 50 grünen Karten. So, ich glaube, niemandem mehr erzählen. Es gibt viel, viel bessere Sachen in Grün. Nicht nur Recursion aus dem Graveyard, sondern einfach viel, viel andere Sachen, die so viel besser sind. Der kommt nicht mehr in die Top 50 rein. Der ist immer noch spielbar, klar, wenn man Bock drauf hat. Aber du weißt eigentlich, wenn du einen Deathwalk Treefolk spielst in deinem Deck oder du siehst deinen Gegner, der den legt, dann ist eigentlich klar, der liegt da aufgrund von dem simplen Fakt, dass er keinen Zugang hatte zu besserem Graveyard Recursion. Und es ist eigentlich nicht mehr so schwer, mittlerweile bessere Graveyard Recursion in Grün zu haben. So, es sei denn, der Gegner spielt ein Vanishing Tribal Deck, dann spielt er halt den Deathwalk Treefolk. Aber ich weiß nicht,
wer macht das?
Ja, eigentlich eine coole Deckidee.
Na, solltest du dir vielleicht mal vornehmen.
Naja.
Ich habe den auch noch in einem Titania Deck drin. Tatsächlich. Und ich finde den, der ist halt nicht mehr top, aber immer noch ganz cool. Aber ja, man muss sich halt, auch wenn man jetzt so ein Deck dann mal wieder aufmacht nach einer Zeit und sieht, dass der drin ist, macht man sich halt jetzt eigentlich fast automatisch schon Gedanken, was denn an seiner Stelle da stehen könnte.
Er ist eine decent Karte, aber er ist beileibe kein Staple mehr. Du wirst den Deadwood Treefolk von keiner grünen Legende auf EDH-Rack unter den Karten finden, die dort
sind. Es sei denn, und das ist nämlich das Interessante, gerne mal an solchen alten Karten, es Wording, denn diese Karte sagt Leaves the Battlefield, während Green Warden of Murasa Dies sagt. Das heißt, wenn du ihn flickerst, bekommst du sowohl den Trigger, wenn er leaft, als auch wenn er wiederkommt. Und das kann durchaus interessant sein und ich glaube, diese Strategie ist heute ein bisschen nicht mehr so vertreten, weil sie ein bisschen normie geworden ist und die Leute sich schon etwas ausgeburnt haben. Aber eine andere Karte, die damals Staple war, untergeht auch super mit Flicker.
Wollt ihr von mir jetzt den Maldrifter
haben? Ich will natürlich den Grübelschlängler haben.
Wollt ihr, dass ich diesen wunderbaren Fisch jetzt bringe, der immer, als ich angefangen habe, in jeder Deckliste auch noch drin war und immer, ja, Maldrifter, ja, das ist super, Maldrifter ist cool. Der war in jedem Gameplay-Video, als ich damals mich in dieses Rabbit Hole Commander reinbegeben habe, war der schon noch da. Und der ist, der war auch sehr, sehr gut repräsentiert. Also, wir sprechen hier von der 5-Mana-Karte, 4 beliebige, ein blaues, 2-2 fliegend, ein Elementar und wenn der Maldrifter das Schlachtfeld betritt, dann kann man 2 Karten ziehen und jetzt kommt der Trick, der hat nämlich Evoke für 2 und ein blaues, also man kann das auch für diese Kosten spielen und dann wird er halt direkt geopfert, wenn er aufschlägt. Man darf aber trotzdem die 2 Karten ziehen, also es ist, man versteht schon, warum der mal wie der Tyrannosaurus war in einem bestimmten Bereich, aber das ist er halt jetzt nicht mehr und es ist aber auch noch nicht so lange her, wenn ich mich recht erinnere, weil wie gesagt, als ich angefangen habe mit Commander, war der noch in relativ vielen Decklisten drin. Und jetzt wüsste ich wiederum von meinen Kumpels auch keinen mehr, der den hat.
Ich habe Maldrifter schon sehr lange nicht mehr in einem tatsächlichen Commander-Spiel gesehen. Und als ich angefangen habe, war das sowas wie fast der blaue Solring. Also da hattest du eigentlich in jeder Liste mit Blau hattest du einen Maldrifter drin.
Ja, ich spiele noch in meinen Sick River Cutthroat Deck. Aber das liegt halt auch eher dran, weil der noch was mit den Kreaturen Buddy anfangen kann, wenn ich halt eben viel Mana habe, dass ich den als Kreatur spiele und dann wieder zurück auf die Hand nehme und dann nochmal spielen kann. Denn der Evoke-Trigger ist auch bis heute, denke ich, noch in manchen Decks relevant. Halt eben Flicker-Strategien, wie gesagt. Denn auf diesen Evoke-Trigger, dass sich der Muldrifter opfert, kann man ihn auch aus dem Spiel entfernen und wieder kommen lassen und dann verschwindet er und dann, man hat einfach diesen 2-2 fliegenden Fisch noch da und zieht nochmal Karten und kann es eventuell später nochmal verwenden.
Ich spiele den auch in meinem Pramikon Flicker-Deck, aber das Interessante an dem finde ich halt so ein bisschen, er ist auch nach wie vor sehr viel in vielen Decklisten vertreten auf EDH-Rack. Aber in den meisten blauen Decks, die keine Flicker-Decks sind, und du hast ein paar Slots für Karten, die eigentlich nichts machen außer Card-Draw, dann spielst du eine Mythic, die dir enorm, also in den meisten blauen Decks spielst du dann einfach irgendwas Besseres als den Maldrifter mittlerweile, weil es sehr, sehr viele bessere Alternativen gibt. Und das gilt ja so ein bisschen für alle Karten, die wir genannt haben, dass die nur noch ein bisschen in so speziellere, spezialisierte Strategien abgerutscht sind, während sie früher mal totale Staples waren. Das gilt auch für die nächste Karte, die wir haben, nämlich der Kokusho, The Evening Star. Ein schwarzer Drache, einer der, ich glaube, relativ wenigen schwarzen Drachen in der Geschichte, zumindest vor Tag hier.
Ich glaube, es gibt einige.
5-5 Fliegen, mittlerweile gibt es mehr, aber damals war es, glaube ich, Kokusho und Ebon Dragon. Und 5-5 fliegend, wenn er stirbt, verliert jeder Gegner 5 Leben und du bekommst so viel Leben, wie insgesamt auf diese Art und Weise Leben verloren wurden. Und er kostet auch 4 beliebige, 2 schwarze, also auch 6 Mana. Immer noch eine super gute Karte meines Erachtens. Ich spiele den in Decks, die eben gerne viel Sack and Recursion machen, viel Graveyard Loops machen und eben dann mit ihm und mit dem Gary oder dem Blood Artist und vielen Tokens versuchen, die Gegner zu drainen. Außerhalb dieser Decks allerdings eher weniger. Und in meiner Erinnerung ist es so gewesen, dass es eine Zeit gab, wo Kokusho als wirklich einer der hands down besten schwarzen Karten galt und fast kein Deck mit Schwarz ohne Kokusho aufgetaucht ist. Zumindest fast kein monoschwarzes Deck. Es kann auch sein, dass meine Erinnerung mich da trügt bei diesen ganzen Sachen, aber er war schon sehr viel weiter verbreitet in der Vergangenheit, als er es jetzt ist.
Es müssen schlimme Zeiten gewesen sein, denn immer wenn ich heute noch Kokusho sehe, und der hat mich oft genug fertig gemacht, dann kriege ich innerlich schwere Traumata. Aber auch das ist wieder so, das ist halt im Grunde für 6 Mana kriegst du einen 5-5 Flieger und das ist schon gut. Und dann hat er aber halt auch noch einen ziemlich sehr guten Effekt. Also selbst ich als jemand, der jetzt von Schwarz nicht so die große Ahnung hat, finde den schon irgendwie nachvollziehbar cool. Aber ich weiß auch, wo halt da der Knackpunkt liegt, weil das ist halt in so eine Nische abgedriftet und dann ist wiederum, natürlich sind 6 Mana auch wieder viel und man kriegt den Effekt ja dann auch günstiger und naja, das ist halt so auch wieder einer, der vom großen Zug der Zeit ein- oder zweimal überrollt wurde, aber halt noch lebt.
Ich denke, der ist einfach nicht mehr generisch gut. Und das ist, finde ich, auch ganz gut an ihn, weil wo ich ihn eben sehe, ist genau in diesen Chainer-Decks, die ihn immer wieder opfern möchten, um dann wieder zu spielen und das halt wirklich dann zusammen mit Gary so eine Wincon bildet. Aber wirklich alleine macht einfach auch der Effekt, den er hat, wenn er stirbt, dass jeder Gegner 5 Leben verliert und du so viel bekommst, also meistens 15, ist einfach nicht mehr so angesagt, weil 15 extra Leben war halt damals dann trotzdem eine Sache, die das Spiel leichter gewinnen konnte als heute, wenn teilweise Dinge herumlaufen, wo ein Craterhof gespielt wurde und auf einmal wird für 200 angegriffen. Da machen halt die 15 Leben dann am Ende das auch nicht mehr fett weg. Oder in Cadena, ja, wo alleine das Precon schon die Möglichkeit hat, für 200 anzugreifen. Das,
wobei ich gar nicht mal tatsächlich sagen würde, dass der jetzt, also damals hattest du auch fette Angriffe für 200. Ich würde gar nicht mal sagen, dass Kokusho so viel schlechter ist heute, als er damals war. Aber das ist tatsächlich eher was, dass insgesamt die Decks fokussierter geworden sind. Und vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung zu den allgemeineren Trends im Format von eben ja, den früheren Zeiten zu heute. Und ein großer Trend ist eben, dass es heutzutage nicht mehr notwendig ist, so ein obskures Internetforum zu besuchen, um irgendeine komische Top-50-Liste sich anzugucken, sondern du hast eben Sachen wie die EDH-Rec. Du hast eine Menge Content-Creator auf YouTube, die viele, viele Hunderttausende von Views haben. Und du hast einen sehr aktiven Hive-Mind in der Community von Leuten, die ihr Wissen über Deckbau miteinander austauschen. Und was passiert ist, ist, dass sich eben im Laufe der Zeit zum einen die Decks einfach besser geworden sind. Also das Base-Power-Level im Format ist gestiegen. Und zum Zweiten ist, dass die Möglichkeit, interessante Strategien zu bauen und wo dann wirklich jede einzelne Karte im Deck tatsächlich mit dieser speziellen Strategie zu tun hat, mehr so der Standard geworden ist. Also du spielst eigentlich Kokusho eben nur noch in Decks, die Life Gain und Life Drain machen wollen und nicht mehr einfach in irgendeinem x-beliebigen Deck, das schwarz hat.
Ich meine, wir hatten das ja sogar schon mal, Good Stuff, also das, der Inbegriff davon, dass man eben, so wie das vielleicht früher mal war, einfach alles nimmt, was gut ist, und es relativ wurscht ist, was man jetzt da so den großen Plan hat und das halt ins Deck packt, das ist ja heutzutage dann auch oft schon eher so ein negativ behafteter Begriff. Ich benutze den ja auch durchaus mal negativ. Und das ist halt, wo diese ganzen Karten dann aufgetaucht sind. Weil natürlich, wenn du jetzt keine spezielle Strategie verfolgst, wie man sie verfolgen kann und du gerade gesagt hast, dann, ja, dann brauchst du sie halt eigentlich nicht. Also was soll ich denn mit Kokusho in dem Deck, das den nicht wirklich übermäßig nutzt? Aber natürlich, wenn ich nur auf Good Stuff aus bin, dann kann ich ja alles reinballern. Aber das mögen die Leute halt heutzutage auch nicht mehr so. Das ist zumindest mein Eindruck.
Ja, genau, das glaube ich auch. Also, dass einfach dass der Anspruch der Leute an Originalität auch höher geworden ist, dadurch, dass mehr Leute im Format mehr Spiele spielen als früher und häufiger dann dieselben Decks eben einfach denen begegnen und dadurch der Druck oder das Bedürfnis, sich abzuheben von dem normalen Standard Good Stuff Deck, einfach höher geworden ist durch irgendeine lustige andere Strategie.
Ja, und da stelle ich mir aber teilweise auch die Frage, wieso soll ich heutzutage noch ein Good Stuff Deck überhaupt bauen, weil ich habe eins gemacht, das ist bei Paco und Haldan, weil ich da einfach mal meine Dinge, die ich spielen wollte, reinpacken kann und mit dem Deck kann ich mich auch an den Tisch setzen und gewinnen, aber so wie sich einfach das Format entwickelt hat, ist da sehr schnell die Luft raus. Also das Deck wird halt immer wieder mit neuen Dingen geupdatet und jetzt, wo ich das ein paar Mal hintereinander gespielt habe und er weiß, also, hey, ich hab's mal gemacht, was mache ich jetzt mit dem Deck? Stehe ich halt auch da und denk mir, wirklich Bock drauf zu zocken habe ich es nicht, das war einmal cool und ich will lieber wieder so eine Strategie fahren, meinen Masterplan aufbauen und ja, ich bin einfach jetzt halt nicht mehr von Good Stuff an sich überzeugt. Und wenn du wirklich ein Deck heutzutage als Good Stuff bezeichnest oder bezeichnen kannst, wenn es mittlerweile so krasse Good Stuff-Karten gibt, dann ist es auch häufig mal so, dass wenn man Muldrotha spielt und einfach gute Karten reinpackt, auch sehr schnell mal oppressiv werden kann, weil die Karte an sich ist halt wirklich der Good Stuff-Dream.
Das ist so ein nächster Punkt. Im Laufe der Zeit hat sich, glaube ich, diese sozialen Übereinkünfte haben sich mehr kodifiziert. Also in der Frühform vom Format war das schon auch so, dass Leute auf eine bestimmte Spielerfahrung Lust hatten und eben zum Beispiel also sich relativ schnell rauskristallisiert hat, dass wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, die Mardu-Frau, wie heißt sie nochmal mit den Dämonen?
Kalia of the Vast.
Genau, Kalia wurde ja sehr viel mit Mass Land Destruction gespielt am Anfang. Ne? Also du legst Kalia, du ballerst alle Länder weg und dann greifst du jede Runde an und holst deine Fettis und gewinnst auf diese Art und Weise. Das war damals der Bane des Formats und ist aber verschwunden, weil schlicht und einfach Mass Land Destruction nicht mehr sozial akzeptiert ist. Und das ist auch ein Trend im großen Lauf der Zeit, dass sich bestimmte Standards mehr durchgesetzt haben und gleichzeitig, dass sich das Format dann auch nochmal so ein bisschen geschichtet hat. Also, dass es klarere Kommunikation mittlerweile gibt und die Leute wissen, okay, wir spielen jetzt eben zum Beispiel CEDH, wir wissen alle, was wir darunter meinen, wenn wir CEDH sagen und das bedeutet, dass wir ganz andere Decks spielen, während wenn wir uns hinsetzen in einem Laden und jemand packt sein Precon aus oder sagt, ich fange jetzt gerade erst an mit Commander, dann wissen die anderen Spieler auch viel genauer in der Regel und die anderen Spielerinnen, welche Decks sie da spielen können. Das heißt, auch da ist in der Zeit so ein bisschen eine Verfeinerung passiert im Deckbau-Skill und im Spiel-Skill und im Kommunikationsskill vor allem unter den Leuten in der
Community. Das sieht man ja.
Und ich denke vor allem, da ist auch noch ein bisschen eine Geschichte dran, weil dieses Kalia-Gaddon-Deck, wie es genannt wurde, war jetzt nicht unbedingt das Problem, weil es Gamageddon gespielt hat und es dann einfach gewonnen hat, weil es eine Angel of Everson draußen gehabt hat, sondern weil dann doch jemand eine Antwort gefunden hat und ihn auch mit das Board geschossen hat und auf einmal saß man halt da und war halt in einem komplett miserablen Spiel. wo Ned vielleicht nicht mal der Kalia-Spieler geworden hat, aber es war halt einfach nur, ja, miserabel für alle auf einmal.
Es sind ja auch nicht nur die Spieler, die sich besser untereinander vernetzen und ihre Spielerfahrungen aufeinander abstimmen, sondern es sind ja auch zum Beispiel, du hast es gerade gehabt von den Precons, und die Precons gehen ja jetzt auch deutlicher in eine Richtung. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal das alte Derevi-Precon anschaue, da sind teilweise Karten drin, die buffen einfach blaue und grüne Kreaturen. Und da würde man sich fragen, wozu brauchst du das in Derevi? Das ist absolut Quatsch. Warum ist das in diesem Deck drin? Aber es war halt eine gute Kreatur, um irgendwas zu machen. Das Deck war halt nicht wirklich in irgendeine Richtung ausgerichtet.
Meinst du den Leech, den?
Den, ja, diesen Frosch-Horror. Genau, den
der enttappt blau-grünen ja aber auch Leech. Deine Sachen am Ende vom Zug. Ich glaube, das
genau, ist eine Aktion, noch, der hat schon auch noch was, wo du ihn... Tappen und antappen. Also der hat... man kann schon erkennen, warum er da ist, aber generell sind diese Decks einfach noch nicht so richtig fokussiert
gewesen. Das stimmt, auf jeden Fall, ja, das stimmt. Also gerade wenn du dir anguckst, die allererste Precon-Generation, im Original verpackt sind diese Decks wirklich ja einen Haufen Geld wert mittlerweile, aber die Karten, die da drin sind, sind halt einfach richtiger Quatsch. Also das ist einfach nur Commons, Uncommons, also irgendwelches Zeug, das auch kein Mensch mehr spielt mittlerweile, also dieser Frozen Tusker zum Beispiel mit Basic Land Cycling und solches Zeug. Die neuen Precons haben eben wirklich, also Wizards selber ist unter dem Zugzwang, jedes Jahr natürlich neue interessante Themes zu bringen und zu sagen, oh, wir machen jetzt ein Deck, das geht um Top-Decks oder eins, das geht um Länder und so. Also 2011 kam überhaupt niemand auf die Idee, überhaupt ein Deck zu bauen, das um Länder herumgeht. Da gab es diese Karten auch noch gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wann war das Original Zendika? War das davor? Oder danach?
Ich glaube, das war um 2011, 12 rum.
Ja, so um den Dreh. Also ich meine, das kam da gerade erst. Und auch einfach im Laufe der Zeit hat Wizards enorm viel neue Mechaniken und enorm viel neuen Design-Space aufgemacht, der auch einfach eine totale Diversifizierung erlaubt hat von der Meta und von den Decks, die es so gibt.
Aber das eine, was mich halt überrascht bei ihren ersten Commander-Deck, oder Commander's Arsenal, ich weiß nicht mehr, wie genau es hieß, war, dass sehr viel der Commander unglaublich stark sind, auch heute noch. Gave, Karador, Anima, Riku, Damia, Mimeoplasm, Kalia, selbst Skullbriar, Nin the Pain Artist, die haben so viele krasse Commander in den Deckel gepackt, schon damals, also...
Wobei man auch da sagen muss, ich gebe dir recht, auf der einen Seite, es sind immer noch super coole Legenden, aber auch Riku zum Beispiel... Der ist jetzt nicht mehr so gut im Vergleich mit den anderen Timur-Legenden, die überall rumrennen, die alle ja total vollkommen Banane sind. Also der Maelstrom-Wanderer und was weiß ich. Riku ist einfach eine 2-2-Kreatur. Okay, er kopiert dir deine Sachen, was Schönes, aber er bleibt einfach nie einen Turn-Cycle.
Ja, aber das liegt
auch. Ich weiß das, weil ich mit meinem eigenen Riku-Deck, das ich seit 10 Jahren spiele, das immer noch das Original-Precon ist, das ich mir damals gekauft habe, mit dem ich ins Format gegangen bin. Da ist Riku einfach nur so eine Art von Maskottchen quasi, so ab und zu kommt er mal und bringt ein bisschen was, aber also er ist, glaube ich, nicht mehr der super strongeste Temur-Commander, den du haben kannst.
Ich glaube, das liegt auch dran, weil viele der alten Commander ihren Ruf haben. Kalia, Gerdon, Anima, Storm, Riku-Kombo, Karador, Ich hol alles zurück. Damia of the Sage Stone war ja damals quasi der Sultai-Gustav-Commander, bevor er von Muldrotha abgelöst.
Ja, stimmt, Damia, die spielt ja auch kein Mensch.
Ja, weil Muldrotha besser ist.
Im Vergleich mit Muldrotha ist die auch einfach ein Witz. Also da haben sich die Zeiten schon geändert.
Ich meine, du musst ja nur mal die Mana-Kosten anschauen. Heutzutage wirst du ja schon angeguckt, wenn du 6 Mana-Commander hast, dann sitzt du ja schon oft an dem Tisch und die Leute halten dich für ein bisschen komisch, weil du das wagst, dieses Risiko einzugehen. Weil natürlich alles billiger und schneller und viel besser geschützt sein muss. Und Wizards hatte damals ja auch wahrscheinlich noch nicht so die große Ahnung, was sie in diesen Commander-Pool reinwerfen wollen. Ich meine, man sieht es heute noch, dass sie durchaus damit Probleme haben manchmal. Aber in der Frühzeit, da kommen dann halt Sachen raus, die sind super stark. Ich meine, zum Beispiel der Sun-Titan, wir hatten es ja vorhin von den Titans, der ist bis heute immer noch fantastisch. Aber die wussten halt vielleicht auch einfach nicht, was sie da tun, auch mal auf eine positive Weise.
Ich meine, du erwähnst was sehr Wichtiges, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sich im Laufe der Zeit der Deckbauskill, sage ich jetzt mal, oder das kollektive Deckbauwissen verbessert hat, also und verändert hat. Also eben zum Beispiel, dass es schon den Trend gibt, auch in den wirklich casualigsten Casual-Decks, die Average CMC kleiner zu machen und eben auch keine Mana-Rocks mehr oder nur noch sehr ungern Mana-Rocks zu spielen, die 3 Mana kosten, sondern eben jetzt der Trend geht zum 2 Mana-Mana-Rock. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Tendenzen, wo eben man sehr gut erkennen kann, dass da so eine Art von kollektiver Lernprozess durch unglaublich viele Spiele im Laufe der Zeit einfach passiert ist und die Leute gemerkt haben, die Decks, die eben 2 Mana-Rocks anstatt 3 CMC Mana-Rocks spielen, tendieren dazu besser zu sein.
Richtig.
Dann mache ich das doch auch bei mir.
Richtig. Und eine Sache, die man sich halt da auch echt bewusst sein muss, ist, da denke ich halt auch Mozzie so ein bisschen seine Finger mit, weil in Commander Legends ist es mir nämlich auch schon aufgefallen, von Arcane Signet, die ganzen Diamanten, wir haben den Talisman-Cycle vor kurzem beendet, die wollen halt auch, dass sich das Zeug verkauft und tja, wenn sich halt jetzt halt mit einem 2-Mana-Rock erreichst du halt alle Commander-Spieler, während du mit einem 3-Mana-Rock damals halt nur quasi die mehr Casual-lastigen Tische erreicht hast. Deswegen werden da jetzt ganz gerne halt einfach mal effektivere Rocks und solche Basiskarten geprintet. Da, und dann muss ich halt auch sagen, das macht zwar das Format schneller und manchmal bin ich jetzt halt nicht so ungefähr der beste Freund davon, aber das ist halt auch, was die Beginner bekommen. Das ist halt auch, was wir alle bekommen, wenn wir uns neues Produkte kaufen. Und wenn wir es ja eh schon haben, wieso sollten wir es nicht spielen?
Ich meine, eine Sache, wo man das sehr, sehr gut erkennen kann, wie sich durch die Designentscheidungen von Wizards, also das mit den 2 Mana Rocks ist ja ein bisschen mehr auch einfach die Frage, welche Karten, die es bereits gibt, printed Wizards in zum Beispiel einem Commander Legends Set. Also die Signets gibt es ja schon seit Urzeiten beispielsweise, wo aber tatsächlich Wizards durch die Designentscheidung einen riesigen Impact auf das Format hatte, war, dass Wizards angefangen hat zu designen mit dem Wissen, dass es die Color Identity Commander-Regel gibt. Also dass ein riesiger Teil der Community nicht off-color Sachen mit zum Beispiel Phyrexian Mana spielen kann, so wie in Legacy oder sonst wo, und restricted ist auf die Karten, auf die Farben vom Commander. Und Wizards hat dann halt erkannt, Rot ist nicht so super gut, gucken wir mal, was wir da machen können. Weiß ist nicht so super gut, ja okay, das ist halt weiß.
Das erste Mal.
Rot hat sich ja schon verändert und das hat sich eben auch, also das Format früher galt Rot als genauso schlecht wie Weiß. Das ist lange nicht mehr der Fall.
Richtig, und ich denke, da sind nämlich 2 Trends dabei. Einerseits muss ich sagen, dass Rot neues Design Space bekommen hat mit diesem Impulse Card Draw und ein paar andere Wege, Rituale. In dem Format, das schneller wird, werden Rituale auch besser und viele der älteren Designs werden auch wirklich als bessere Karten in aktuellen Metas, wenn Dinge effizienter sind, die früher herauszubekommen, kann das super Vorteil sein. Aber auch, dass Weiß gleichzeitig ein bisschen weniger bekommen hat als die anderen Farben. So, Rot hat sehr, sehr viel bekommen. Man schaut auf Commander Legends und geht durch jede Rare und sagt, das ist rot spielbar. Vance's Blasting Cannons, das ist jetzt auch noch nicht so lang her, Ixalan-Zeit, als die rauskam, war, oh, das ist eine super rote Draw-Karte. Heutzutage kann ich mit der nichts mal mehr in den monoroten Deck was anfangen.
Ich habe den Piraten-Deck eingebaut, weil es halt eine Piratenkarte ist und ich bereue es wirklich sehr. Ich werde sie drin lassen, um mich selber zu peinigen, aber ich weiß genau, was du meinst, weil inzwischen ist halt, also Vance Blasting Cannons sind halt quasi der Proto-Entwurf von was, wo dann Rot immer mehr reingekommen ist. Und natürlich sind das jetzt, ich meine, das ist wie bei Dinosauriern, wenn du der Erste bist in der Ahnenreihe, dann hast du halt Pech gehabt, wenn du einem begegnest, der 2-3 Stufen hinter dir steht, weil der dich dann einfach auffrisst. Und so ist es bei Rot eigentlich ganz gut zu sehen, weil man sieht diese Evolution von Karten und man sieht auch, dass sie einen Plan halt verfolgt haben, so wie ich bei den ersten Commander-Precons meinte, dass sie nicht so einen richtigen Plan haben. kann man jetzt schon erkennen, dass wenn sie sich mal hinsetzen und ein paar Jahre lang brainstormen und sich wirklich Gedanken machen, dass sie dann auch in der Lage sind, so eine Farbe in einer durchaus passenden Weise, die nicht den Color Pie zerstört, irgendwie zu pushen. Schade, es hat bei Weiß nicht passiert.
Also 2028 ist Weiß dann richtig gut. Du musst nur ein klein wenig Geduld haben, Jochen, aber damit okay, bist du doch als weißer Ritter. Geduld ist doch eine der urtümlichen Tugenden von Weiß.
Gar kein Problem. Ich spiele dann einfach, weiß ich nicht, meine 2-2 Ritter mit Erstschlag, bis ich alt und grau bin und dann kommt irgendwas und macht die richtig gut.
Evolution ist ein gutes Stichwort, Jochen, wo wir ja davon geredet haben, die neuen Dinosaurier essen die alten Dinosaurier. Ein weiterer langfristiger Trend im Format, den ich ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt oder ich mir den nur einbilde, aber ich habe das Gefühl, nicht nur sind die Leute besser geworden, was Deckbau angeht, oder origineller geworden, was Deckbau angeht, und nicht nur sind sie routinierter geworden, was die Rolle von eben Pre-Game-Kommunikation angeht, sondern auch eben die Skills beim Spielen selbst sind hochgegangen im Laufe der Zeit. Also das, was es kommen immer mehr neue Leute in das Format. Das ist das am schnellsten, war lange das am schnellsten wachsende Format von Dance Magic und ist sicherlich das größte mittlerweile. Und es zieht Leute an, die sowohl eben Anfänger sind, es zieht aber auch mehr und mehr Leute an, die eben seit Jahrzehnten Magic spielen, sehr, sehr gute Spieler sind und dann mit Commander anfangen. Und das hat zwei Konsequenzen, die ich jetzt so ein bisschen sehe. Die eine ist, dass sich das sogenannte CEDH, ist ja immer so ein bisschen die Frage, ob man das so nennen möchte oder nicht, also das sozusagen das absolute, ohne Power Limits gespielte Commander, aus dieser Schamecke rausgekommen ist, in der es ganz lange Zeit war am Anfang des Formats. Da galten CEDH-Spieler eben oft so ein bisschen als die bösen Bullies im Laden, die sich heimlich mit ihrem krassen Deck zu den normalen Leuten dazusetzen und die dann alle ganz fies abzocken. Das hat sich verändert. Also die sind so ein bisschen, es ist ein bisschen klarer mittlerweile, dass das einfach Leute sind, die auf eine bestimmte Art und Weise Lust haben zu spielen. Und genauso Teil der Community sind wie eigentlich auch alle anderen. Und das Zweite ist aber, dass auch außerhalb von diesem Power-Level, wo wirklich auch die krassesten Karten am Start sind, die Leute viel mehr als am Anfang sich Gedanken machen über eben Table-Politics, über Deals, über diese ganzen Sachen, wo wir ja auch unseren Podcast drum machen. Und das ist auch eine Konsequenz davon, dass das Format so populär geworden ist und es so viele Content-Leute gibt, die eben auch genau zu diesen Themen mittlerweile Content machen.
Ja, wenn wir schon Evolution benutzen, dann ist CEDH nicht ein neuer Dinosaurier, sondern eher vielleicht ein Vulkan, der die Dinosaurier um sich rum
dazu
zwingt, sich mal Gedanken zu machen. Weil ja ganz viele Sachen, wie man zum Beispiel jetzt auch einfach auf Bedrohungen reagiert oder was man sich überhaupt für Antworten holt, dass man sagt, ja, ich nehme halt in Kauf, dass es ein bisschen enger ist, aber dafür kostet es halt ganz wenig. Das ist ja was, wo sich auch Spieler, die total casual sind, wenn sie das mal sehen, durchaus ihre Gedanken drum machen und dann halt anfangen, ihre Decks entsprechend auszurichten. Weil ich meine, wenn du heute mal guckst, Return to Dust, auch das war immer noch, als ich mein Brian Stout am Deck gebaut habe, ist auch immer noch eine gute Karte, aber bei Return to Dust ist jetzt immer so, solltest du das wirklich spielen? Ich weiß es nicht. Das ist ja doch eigentlich eine Sorcery, obwohl es ein Instant ist, also es ist nur gut, wenn du es wie eine Sorcery spielst. Da macht man sich halt als Casual nur Gedanken drüber, wenn man überhaupt sieht, dass es vollkommen legitim Gruppen von Spielern gibt, die halt dermaßen krass mit dem Stack und allem umgehen, dass man vielleicht selber auch ein bisschen mehr Ehrgeiz reinstecken will.
Und ich meine, das stimmt schon, dass das jetzt nicht unbedingt nur sein muss, wenn man das bei CEDH oder was auch immer für Leuten sieht. Ich meine, es ist ein bisschen mehr möglich, das zu sehen, ohne das selber zu spielen, weil es mittlerweile so viele YouTube-Kanäle gibt, die eben, wo du dieses ultimative Gameplay einfach sehen kannst, was du früher halt nicht konntest, weil du die Karten einfach selber nicht gehabt hast als normaler Mensch. Aber auch wenn du sagen wir mal 2010 anfängst mit Magic und du entdeckst dann 2012 das Commander-Format für dich und fängst an zu spielen und es gefällt dir und dein Skill ist damals halt normal, so, also Standard, durchschnittsmäßig, aber du spielst es bis heute, dann bist du mittlerweile jemand, der seit 8 Jahren regelmäßig Magic spielt und natürlich kennst du dich mit den Regeln dann besser aus, als du dich 2012 ausgekannt hast. Und ich denke, es gibt sehr viele Leute, die einfach immer noch Commander spielen, die mittlerweile schon eine ganze Weile dabei sind. Und je mehr das Menschen sind und je mehr dann die Leute, die in der Zwischenzeit dann eben neu das Hobby für sich entdecken, mit denen wiederum auch interagieren, was auch viel einfacher ist mittlerweile durch diese viel stärker miteinander verknüpfte Community. Also auch im deutschsprachigen Raum sieht man das ja gerade so ein bisschen einfach daran, dass jetzt wir und viele andere Podcasts gemeinsam da auch viel im Austausch stehen, während vor noch einem Jahr es eigentlich nur einen einzigen deutschen Podcast gab. Je mehr das passiert, umso mehr und umso schneller lernen die Leute natürlich auch zum Beispiel billigere Karten zu spielen. Also Jochen, du hast vorhin dieses ganz interessante Beispiel genannt mit dem, wie heißt der blaue Navigator-Dingsbums-Heini da?
Der Deadeye-Navigator.
Ja, genau.
Der kostet ja 6 Mana und kann sich eben mit einer anderen Kreatur verknüpfen und dann für ein blau und ein beliebiges die Kreatur flickern.
Oder sich selbst.
Und das ist, genau, oder sich selbst. Und das ist halt eine sehr, sehr gute Karte eigentlich, um Kombos zu starten. Ist sie auch immer noch, aber sie ist halt sehr teuer. Und es gibt halt auch Effekte, die das Gleiche machen und die man vielleicht dann zwar nicht so oft nutzen kann, aber das muss man ja gar nicht, wenn man jetzt eben das schon sehr lang spielt und genau weiß, was man tut, dann braucht man ja vielleicht gar nicht diesen doppelten Boden und das Netz, sondern man braucht halt nur die eine Chance, um zu gewinnen. Und dann ist der Deadeye Navigator natürlich plötzlich in einer komplett anderen Rennwagenklasse. Der ist dann halt, als ob du mit einem Traktor zu einem Rennen kommst, weil er viel zu schwerfällig ist, obwohl er eigentlich wirklich viel PS hat und richtig was drauf hat.
Und ich bin ja auch ein bisschen, was diese Karte angeht, ein bisschen gebrannt, weil die Regeln darum sind jetzt halt nicht ganz so simpel und wann kann man mit denen interagieren, wann kann man mit ihnen nicht interagieren, sind so ein bisschen für manche Leute komplex, die vor allem anfangen. Ich denke, in High Power sind die Leute halt einfach dazu getrimmter, mit solcher Art von Karten zu interagieren, weil da wird auch dann mehr Instant Speed Removal und Counterspell und sonstiges gespielt. In Low Power ist er dafür dann immer noch zu stark und er ist zu schwach für CEDH. Das ist, was ich ganz gerne die Venefar Zone nenne, weil das ist ein Commander, wo am Anfang sehr viele Leute gebaut haben, also wirklich sehr viele, das war einer der gehyptesten Commander aus Guilds of Ravnica, und da haben das die Leute gebaut und ich kenne keine einzige Person. Ich habe irgendwie 6 Leute gekannt, die das alle gebaut haben, alle aufgelöst, weil sie nicht wussten, wo sie die spielen sollten. Zu schwach für CEDH, zu viele Antworten in High Power, zu stark für Low Power und Mid Power. Die hat einfach keinen Platz irgendwie gefunden und die Leute sind auch nie zufrieden gewesen mit ihr. Und ich glaube, Deadeye Navigator, dadurch, dass es mittlerweile mehr Kombos mit ihm geht, hat auch diesen Status erreicht von zu stark, zu stark, zu schwach, zu schwach.
Ich muss ihn ja ein bisschen in Schutz nehmen, den guten alten Deadeye Navigator. Ich finde den immer noch wirklich super. Auch was in einem Flicker-Deck meines Erachtens eine der besten Karten ist, die du spielen kannst. Ich würde ihn aber tatsächlich auch nicht spielen in einem Deck, das eben nicht tatsächlich um Flickern aufgebaut ist. Also ich würde ihn jetzt nicht einfach reinpacken in irgendein Deck, das 1-2 coole ETB-Effekte hat oder auch meinetwegen 5 coole ETB-Effekte. Aber in einem Deck, wo er von der Strategie her Sinn macht, würde ich ihn nach wie vor spielen und ich finde ihn auch immer noch gut. Es gibt aber durchaus mehr Interaktion mittlerweile. Das ist definitiv was sich auch im Format, glaube ich, im Laufe der Zeit einfach mehr durchgesetzt hat, dass die Leute eben einfach mehr Interaktion spielen, wirklich auf allen Ebenen. Und unsere Karte der Woche ist was man als kleinen Trick gegen Interaktion ins Feld führen kann. Jochen, du hast die heute mitgebracht.
Ich habe sie mitgebracht.
Freddy hat sie mitgebracht. Ihm gebührt die Ehre.
Oh, dann Freddy, bitte.
Genau. Wenn einer mit dem Schicksal spielt, dann Freddy.
Ich habe es ganz kurz erwähnt. Ich versuche gerade meine Aversion zu Grün irgendwie zu überwinden. Ich habe mir mal gedacht, hey, der Eichhörnchen-Commander, der neue, der sieht doch ganz lustig aus, dieser Toski, und ich baue ihn auf Spellslinger. also monogrünen Spellslinger. Und da ist mir halt auch aufgefallen, hey, der Kerl hat Indestructible, ist nicht counterbar, wie wird der mir eigentlich removed? Ja, durch Exil-Effekte, durch diese Karte zielt mein Ding an. Und dann ist mir aufgefallen, warte mal, extrem viel grüne Karten wollen eigentlich diesen Effekt. Nicht, dass sie angezielt werden von Path to Exile, weil sie sich von fast allen anderen schützen können. Und Avoid Fate ist eine Einmana grüne Instant-Karte, die sagt, counter target instant or aura spell that targets a permanent you control. Es gibt mehr Instant Speed Interaction, weil die wichtiger ist, und umso wichtiger, finde ich, wird auch die Karte, weil es man einfach viel häufiger auf solche Effekte jetzt halt antrifft, dass Avoid Fate auch wirklich ein Ziel hat und deinen grünen Commander beschützen kann, insbesondere Toski, wo Targeted Exile ja eh schon echt eine Novelty ist, und dann noch den Counter dafür zu haben, dann wirst du das kleine Eichhörnchen echt nicht mehr los.
Ich finde, die Karte gibt vor allem Style-Punkte. Ich meine, mechanisch macht sie nicht so viel anders wie diese vielen verschiedenen grünen Karten, die halt einer Kreatur bis zum Ende des Zuges Indestructible oder Hexproof geben. In dem Fall halt Hexproof wäre sozusagen das mechanische Äquivalent. Aber es ist natürlich immer lustig, das Bild tatsächlich zu neutralisieren in einer Farbe, die nicht blau ist. Da kann ich immer mich damit sehr gut
identifizieren. Oder den Sublime
Epiphany. Ich finde es halt lustig, dass es sagt, dass du ein Permanent schützen kannst, weil es ist ja auch ein Trend, dass Removal-Karten ja umso besser werden, wenn sie Permanents anziehen und du damit wirklich alles aus dem Spiel nehmen kannst. Und Avoid Fate sagt halt auch, ja, du kannst alles aus dem Spiel nehmen, ich kann alles schützen. Das ist eigentlich ganz hübsch, dass es auf der genau anderen Seite steht von einem Trend, der da auch herkommt. Genau,
weil auch auf uns Guardian zukommt. Project, weil es gibt zwar Heroic Intervention, aber so viele Effekte, die deine Enchantments schützen, gibt es halt auch nicht.
Stimmt, ja, durchaus. Die meisten Sachen gehen auf Kreaturen. Wobei, glaube ich, mittlerweile Grün auch sehr viel hat, dass auf Permanence geht. Wie dem auch sei, Trends waren das Thema unserer heutigen Folge. Der Trend des Jahres 2021, den können wir euch heute schon ganz exklusiv verraten, das wird der Commander Kompass sein. Und damit es auch ein Trend ist, ja, da könnt ihr uns helfen, und zwar indem ihr einfach mal uns weiterempfehlt an alle Leute, die ihr kennt, indem ihr uns auf den sozialen Medien teilt, indem ihr uns folgt und liked und abonniert auf iTunes und auch auf Spotify und auf allen anderen Podcatchern, die ihr eben bevorzugt. Ihr könnt auf unseren Discord-Server kommen, nach wie vor. Das weiß mittlerweile, glaube ich, auch schon jede Person, die regelmäßig uns zuhört. Den Link findet ihr auf unserer Anchor-Seite. Ihr findet den Link auch in unserem Twitter-Profil, das da den Namen hat. Jochen, weißt du's? Was ist unser Handle?
Ja, ich habe mir das inzwischen gemerkt. Es ist @edh_kompass. Da findet ihr uns auf Twitter und einfach als Commander Kompass auf Instagram. Da findet ihr auch den Link.
Folgt uns, liked uns, liebt uns, empfehlt uns, und wir werden euch all diese Liebe zurückgeben in Form von vielen tollen neuen Episoden, die wir geplant haben. Ich würde sagen, damit können wir uns verabschieden.
Und wenn ihr im Discord kommt, könnt ihr gerne mit mir diskutieren, wer die heißeste Person auf Kaltheim ist, weil holy shit, finden die da gerade heiße Männer.
Ich freue mich auch sehr drauf.